Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen zu einem Frauenthema in der Weltzeit ausgegebenem Anlass. Ich bin Ellen Hering. Nirgendwo auf der Welt hat die Frauenbewegung im vergangenen Jahr so viel Furore gemacht und so viel erreicht wie in Lateinamerika. Im Mittelpunkt der Proteste stand die Forderung nach legalem, sicheren und kostenlosem Schwangerschaftsabbruch. Viele Länder Lateinamerikas haben ihre restriktiven Gesetze inzwischen liberalisiert, nicht so das kleine El Salvador in Mittelamerika. Dort steckt man Frauen, die ihr Kind nicht austragen können, ins Gefängnis. Und zwar auch nach einer Fehlgeburt. Was es mit dieser skandalösen Gesetzgebung auf sich hat, darum geht es gleich. Und auch um die Konsequenzen, die die feministische Protestbewegung in Ländern wie Argentinien oder Mexiko für Politik und Gesellschaft hat. Anne Herberg in Brasilien und Anne Demmer in Mexiko, die sind aus ihren jeweiligen Studios zugeschaltet. Es sind unsere Korrespondentinnen vor Ort. Und beide verfolgen die feministischen Aktionen und die Auswirkungen nicht nur auf die Gesetzgebung in den jeweiligen Ländern intensiv. Anne Herberg, über welches Land haben Sie denn im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Frauenbewegung am meisten berichtet?
Über sehr viele Länder. Das zeigt auch, dass hier über Grenzen hinaus etwas in Bewegung geraten ist. Zum einen natürlich ein Land, das ganz, ganz stark vorkommt, ist Argentinien. Dort habe ich auch bis September vergangenen Jahres noch gelebt und von dort aus berichtet. Da wurde ja Ende 2020, also fast zum Jahreswechsel, Abtreibungen legalisiert. Das wurde durchgesetzt. Das war absolut eine Errungenschaft der Frauenbewegung dort. Dort kommt auch das Symbol her, das heute, glaube ich, weltbekannt ist. Also das Symbol der grünen Kopftücher, die ja für diese Kampagne in Argentinien stehen und heute weltweit eigentlich eingesetzt werden. Und das, was dort passiert ist, das war sehr beeindruckend, weil es wirklich von der Straße auch einen ganz großen Druck gab. Und das hat etwas ausgelöst, hat man so das Gefühl. Also die Aktivistinnen damals haben gesagt, hoffentlich hat das eine Signalwirkung. Und man hat das Gefühl, das ist so. Also da wird Anne Demmer gleich noch was dazu sagen. In Mexiko ist ja dann auch was passiert. Kolumbien ist nachgezogen, jetzt gerade im Februar. Dort hat das Verfassungsgericht erklärt, Abtreibung sei kein Verbrechen mehr. In Ecuador wurde gelockert und jetzt gucken alle gespannt auf Chile. Da spielt das Thema auch eine zentrale Rolle im verfassungsgebenden Konvent. Und da tritt jetzt nächste Woche eine neue Regierung an. Zum ersten Mal ist das Kabinett mit mehr Frauen als Männern besetzt. Also das wird einen neuen Anlauf geben, ich bin mir da ganz sicher.
Ja, da wird sich also sicher was tun. Anne Demmer ist in Mexiko-Stadt. Sie haben ja vermutlich das sehr genau beobachtet, als der oberste Gerichtshof in Sachen Schwangerschaftsabbruch dort im September, glaube ich, war des letzten Jahres, ein Machtwort gesprochen hat. Wie haben Sie das erlebt?
Da muss man natürlich sagen, das hat sicherlich mit der Bewegung in Argentinien zu tun, dass es so weit gekommen ist. Also da hat man ja auch sehr genau die Entwicklung beobachtet und das gab einen wichtigen Impuls. Und eben, es gab dieses Urteil im letzten September, die Initialzündung wurde ja im Bundesstaat Coahuila gegeben. Das totale Abtreibungsverbot wurde für verfassungswidrig erklärt und dieses Urteil hat am Ende auch Auswirkungen auf die Rechtsprechung von allen anderen Bundesstaaten in Mexiko. Und als Reaktion darauf gab es natürlich Proteste von Abtreibungsgegnern. Die Kirche hat in Mexiko natürlich einen immensen Einfluss. Fast 78% der Mexikaner bezeichnen sich als Katholiken. Also die Reaktion vor allen Dingen natürlich auch in erzkonservativen Kreisen, das muss man an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, von Lázaro Hernández, der hat kurz nach dem Urteil im letzten September vor seiner Gemeinde gesprochen und Folgendes gesagt.
Wir töten damit die Kinder, die uns stören. Die Kinder können sich nicht dagegen wehren. Warum töten wir nicht die Mutter? Sie wird der Gesellschaft auch nichts mehr nützen. Eine Frau, die abgetrieben hat und möglicherweise als Folge nie Kinder kriegen wird, bringt der Gesellschaft nichts mehr.
Das ist ein erzkonservativer Priester aus dem Bundesstaat Coahuila, wo eben auch dieses Urteil gefällt wurde. Und diese Aussage des Priesters sagt natürlich viel über das Frauenbild aus, das nach wie vor in eben konservativen Kreisen verbreitet ist. Und
ja, das ist eigentlich Frauenverachtung, was er sagt. Also, dass eine Frau nichts mehr bedeutet, wenn sie keine Kinder haben will.
Genau. Es gab tatsächlich massive Proteste gegen dieses Urteil. Auch die Organisation ProVida rief nach der Urteilsverkündung in zahlreichen Städten in Mexiko zu Demonstrationen auf. Und an denen haben durchaus Zehntausende teilgenommen.
Danke erstmal nach Mexiko und Brasilien. Wir sprechen uns gleich wieder. Die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, das ist eigentlich so das zentrale Thema der Frauenbewegungen weltweit. Und der Grund liegt auf der Hand. Wenn ein Schwangerschaftsabbruch generell unter Strafe steht, dann bestimmt das Gesetz über das Leben der schwangeren Frau und nicht mehr die Frau selbst. Es geht also um das Selbstbestimmungsrecht. Was das konkret heißen kann, wenn das Selbstbestimmungsrecht nicht existiert, das zeigt sich ganz krass in El Salvador. Denn dort gelten die schärfsten Abtreibungsgesetze überhaupt, die sich Männer je ausgedacht haben. Sarah Ulrich war dort.
Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia Marcela Rodríguez Ayala. Tengo 33 años de edad. Soy parte de las 17 y más. Vivo en Apopa, aquí en El Salvador.
Cintia Marcela Rodríguez Ayala, 33 Jahre alt, aus El Salvador, ist aufgrund ihrer eigenen Geschichte zur feministischen Aktivistin geworden. 10 Jahre und 9 Monate saß sie im Frauengefängnis Ilopango unter menschenunwürdigen Bedingungen in Haft. Wegen eines Verbrechens, das gar keines ist.
Bueno, mi historia comienza el 4 de junio del 2008.
Meine Geschichte beginnt am 4. Juni 2008. Ich hatte einen gynäkologischen Notfall und war alleine zu Hause, als ich mein Baby bekam. Das Baby kam bereits erstickt auf die Welt. Eine Nachbarin half mir ins Krankenhaus. Dort kam ich in die Notaufnahme. Und als ich wieder herausging, hatte ich bereits Fesseln am Fuß. Die Polizei war da und ich sagte zu ihnen, dass ich mein Baby sehen will. Da sagten sie nur, nein, du bist verhaftet. Sie hatten mich festgenommen.
Cynthia war bereits im 8. Monat schwanger, als sie die Totgeburt ihres Babys erlebte. Das Abtreibungsgesetz in El Salvador definiert Totgeburten oder Fehlgeburten als schweres Verbrechen. Cynthia war 19 und der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft lautete Homicidio agravado, schwerer Totschlag. Unzählige Frauen müssen in dem zentralamerikanischen Land als Folge einer Fehlgeburt oder eines gynäkologischen Notfalls jahrzehntelange Haftstrafen absitzen. Laut einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung waren es alleine zwischen 2000 und 2019 181 Frauen, die deshalb unter Anklage gestellt wurden. Cynthia Rodriguez ist heute, mit 33 Jahren, eine lebensfrohe Frau. Sie hat braune lange Haare, trägt ein T-Shirt mit einem Minimaus-Aufdruck. Inzwischen ist sie Mutter geworden. Liebevoll kümmert sie sich um ihre 2-jährige Tochter, die während des Gesprächs auf ihrem Schoß herumklettert. Aber die grausame Zeit in der Haftanstalt, in der sich bis zu 40 Frauen eine Zelle teilen müssen, hat ihr weiteres Leben geprägt. Sie ist heute Teil des Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Der Verein aus San Salvador setzt sich für die Befreiung der wegen der Abtreibungsgesetze inhaftierten Frauen ein. Rund 15 Frauen arbeiten ehrenamtlich in dem verwinkelten Büro, das sich um eine große Dachterrasse inmitten der geschäftigen Hauptstadt säumt. Auch Cynthia wurde mit Hilfe des Kollektivs frühzeitig aus der Haft befreit.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Y tú?
Zwar hat sie fast 11 Jahre ihres Lebens unschuldig im Gefängnis zugebracht, aber es hätte sogar noch schlimmer kommen können. Bis zu 30 Jahren Haft drohen Frauen in El Salvador, wenn sie ihr Kind verlieren. Dabei ist es egal, ob sie die Schwangerschaft willentlich oder unwillentlich abbrechen. Stirbt der Embryo oder Fötus, gilt dies als Verbrechen im Zusammenhang mit einem Menschenleben. So steht es im Gesetz. Egal, ob eine Vergewaltigung vorliegt, egal, ob es sich um ein minderjähriges Mädchen handelt. Ein Schwangerschaftsabbruch ist gleichbedeutend mit Mord oder Totschlag. Eine 3-stündige, holprige Busfahrt im vollbesetzten Bus führt durch den chaotischen Verkehr San Salvadors bis nach Suchitoto. Suchitoto ist eine kleine Kolonialstadt im Norden des Landes, gelegen zwischen sattgrünen Wäldern und mit einem atemberaubenden Blick auf einen Stausee. Pflastersteine liegen verbunden Häusern. An viele haben die Bewohnerinnen mit Graffiti eine Botschaft gesprüht. Hier gibt es keine Gewalt gegen Frauen. Auch an dem Haus von Morena Herrera findet sich diese Botschaft. Morena Herrera ist die Vorsitzende des feministischen Kollektivs für lokale Entwicklung, das Cynthia aus dem Gefängnis geholfen hat. Die 62-Jährige setzt sich schon seit den 90er Jahren für die Rechte von Frauen ein und zählt zu den bekanntesten feministischen Aktivistinnen in El Salvador. Die Wohnräume ihres Hauses sind um einen dicht bewachsenen Garten herumgebaut, in dessen Zentrum Herrera an einem kleinen Tisch sitzt und raucht. An den Wänden hängen Bilder von Frida Kahlo. Bunte Girlanden erinnern eine Feier am Vorabend. Im Hintergrund zwitschern Vögel, ein Brunnen plätschert.
Ich bin Morena Herrera. Ich verstehe mich als feministische Aktivistin und Verteidigerin der Menschenrechte. Ich bin Teil mehrerer Organisationen in El Salvador und Zentralamerika.
Morena Herrera kennt die feministische Geschichte El Salvadors genau, kann sich an jedes Detail erinnern, an jede Anhörung, jeden Meilenstein. Auch an die Gefühle der ohnmächtigen Wut, die sie am 27. April 1998 hatte. Damals wurden die neuen Abtreibungsgesetze diskutiert, die nach den Vereinbarungen des Friedensvertrags und durch den starken Einfluss der katholischen Kirche bei diesen verschärft werden sollten. Bei der legislativen Versammlung war auch Herrera mit ihrer Gruppe anwesend. Sie war damals 36 Jahre alt.
Es war eine lange Nacht und es war erschütternd zu sehen, wie eine Entscheidung getroffen wurde, die sehr große Auswirkungen auf die Frauen im Land haben würde.
El Salvador ist ein konservatives Land, in dem sowohl die katholische Kirche als auch evangelikale Fundamentalisten bis heute massiven Einfluss auf die Politik des Landes nehmen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung identifiziert sich als katholisch, rund 33% als evangelikal. Anhänger der sogenannten Lebensschutzbewegung und Anti-Abtreibungslobby sind auch im Parlament breit vertreten. Erst im Oktober 2021 hat die gesetzgebende Versammlung einen Antrag auf eine Reform des Abtreibungsgesetzes abgelehnt, die die Gruppe aus der Zivilgesellschaft rund um Morena Herrera eingereicht hatte. Es war die vierte Initiative, die dem Kongress seit 1998 vorgelegt wurde. Von 84 Abgeordneten lehnten 73 eine Reform der frauenverachtenden Gesetzgebung ab. Gestützt werden diese Fundamentalisten von Präsident Nayib Bukele. Er präsentiert sich als liberaler Reformer des Landes, regiert jedoch mit autoritärem Politikstil und vertritt frauenpolitisch erzkonservative Ansichten. Doch das Kollektiv rund um Morena Herrera kann in jüngster Zeit trotz allem Erfolge verbuchen. Im Dezember trifft sich Herrera mit rund einem Dutzend AktivistInnen des Kollektivs in einem großen, hellen Saal eines Restaurants in der Kleinstadt Suchitoto und bilanziert das vergangene Jahr. Es ist ein geheimes Treffen, zwischendurch jedoch hört man die Gruppe klatschen. Nur wenige Wochen zuvor, Ende November 2021, hat der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte gegen den Staat El Salvador ein historisches Urteil verkündet. Erstritten haben das Urteil im Fall Manuela, Herrera und ihre MitstreiterInnen. Manuela wurde wegen einer Fehlgeburt zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. 2 Jahre lebte sie im Gefängnis, bevor sie 2010 mit Handschellen an das Krankenhausbett gefesselt, an Lymphdrüsenkrebs verstarb.
La Corte reconoce que Manuela tuvo una emergencia.
Das Gericht erkennt an, dass Manuela keinen Mord begangen hat. Sie hat kein Verbrechen begangen. Das ist sehr wichtig, weil es das Bild von Manuela und ihrer Familie bereinigt. Es ist uns gelungen, das Gericht dazu zu bringen, das anzuerkennen.
In dem 13-seitigen Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs vom Fall Manuela heißt es, die Festsetzung sei willkürlich gewesen und habe das Recht auf Unschuldsvermutung verletzt. Außerdem sei der Fall nicht ordnungsgemäß geprüft worden, was auf Vorurteile und negative Geschlechtsstereotype zurückzuführen sei. Vom Staat habe Manuela weder medizinische Behandlung bekommen, noch sei ihr Gerechtigkeit widerfahren. Für Morena Herrera ist das Urteil ein Meilenstein. Der Fall eröffne Möglichkeiten für andere Frauen, um ihre Rechte zu kämpfen.
Auch wenn es der Regierung nicht gefällt, sie müssen verstehen, hier wurde der Staat als Ganzes verurteilt, nicht nur die Regierung.
Mit einem Konzert feierte das Colectiva Feminista den Tag, an dem die Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofs bekannt gegeben wurde. Das Motto? Manuela, Justicia y Esperanza. Manuela, Gerechtigkeit und Hoffnung. Das Urteil im Fall Manuela zwingt die Regierung El Salvadors nun erstmals zum Handeln. Das Gericht verpflichtet den Staat unter anderem, Leitfäden für gynäkologische Behandlungen zu entwickeln. Und er muss seine Abtreibungsgesetze nun doch reformieren. Gynäkologische Notfälle, so das Gericht, dürfen nicht automatisch strafrechtliche Konsequenzen haben. Bisher schweigen die Regierung und Präsident Bukele. Aber der Druck steigt, denn es gibt noch einen weiteren Fall beim Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof, dessen Urteil das Colectiva Feminista mit Hoffnung erwartet.
Beatriz, la mujer que conmovió al mundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Beatriz klagte auf das Recht auf Abtreibung, weil ihr Leben durch die Schwangerschaft in Gefahr war. Auch das Kind hätte nicht überleben können. Das Gericht wies die Klage ab. Beatriz konnte nur mit Hilfe eines Notkaiserschnitts gerettet werden. Das Baby starb kurz darauf. Beatriz beantragte die Klage vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, um ihren Fall zu klären. Das war 2013. Mehr als 9 Jahre später, am 12. Januar 2022, wurde die Klage angenommen. Eine öffentliche Anhörung im Fall Beatriz wird für die kommenden Monate erwartet. Auch der Kampf um die Rechte der inhaftierten Frauen geht weiter. Unter dem Slogan Nos faltan las 17, zu Deutsch Uns fehlen noch 17, machen die feministischen AktivistInnen auf die noch immer unrechtmäßig Inhaftierten aufmerksam und feiern die Entlassung einiger. 4 Frauen wurden am 22. Februar 2022 aus dem Gefängnis entlassen, 3 weitere bereits im Dezember. Sie alle waren zuvor zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. In einer Videobotschaft feiern sie ihre Entlassung und fordern die Freilassung der übrigen 7 Inhaftierten. Fragt man Morena Herrera, ob sich das Gesetz in El Salvador ändern wird, sagt sie,
por la sentencia de Manuela, no.
Nicht durch das Urteil im Fall Manuela, aber durch das Urteil im Fall Beatrice, ja, da bin ich mir sicher. Das Gesetz wird sich ändern. Es ist ein extrem rückständiges und ungerechtes Gesetz für Frauen. Und es wird sich definitiv ändern.
Sara Ulrich war das aus El Salvador. Anne Demmer, Sie sind von Mexiko aus auch für El Salvador im Einsatz. Kann man das so sagen? Haben Sie das auch beobachtet, dass diese feministischen Proteste, die den ganzen Kontinent ergriffen haben, dass die auch in El Salvador ihre Spuren hinterlassen haben?
Wir haben es ja tatsächlich auch gerade gehört, dass mit der Unterstützung von feministischen und eben Menschenrechtsorganisationen immer mehr Frauen, die zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind, ja freigelassen wurden. Aber man muss dann aber auch wieder sagen, dass an der Gesetzesprechung sich nicht wirklich viel bewegt hat. Aber eben die Bewegung Maria Verde, die ist auch in El Salvador präsent und gemeinsam mit den Organisationen, die für die Rechte der inhaftierten Frauen kämpfen, wird die Stimme der Frauen langsam aber sicher immer lauter. Nur eben gerade was diese Gesetzgebung betrifft, also da scheint mir derzeit noch nicht viel in Bewegung.
Das eine ist ja auch, dass Gesetze fallen können, die sich gegen Frauen richten. Aber das andere ist auch, inwieweit lässt sich dann eigentlich wirklich so eine liberalere Gesetzgebung auch durchsetzen? Also können denn jetzt zum Beispiel in Argentinien Schwangerschaftsabbrüche auf legalem und auch auf medizinisch sicherem Weg durchgeführt werden?
Also ich glaube, das Wichtige auch nochmal zu sagen bei Argentinien, das ist ja ein Gesetz, das durch den Kongress durchgegangen ist. Das heißt, da haben dann am Schluss auch die Senatoren zugestimmt und damit eben auch die einzelnen Provinzen. Und dieses Gesetz ist sehr, sehr explizit. Es sagt ja sicher im öffentlichen Gesundheitssystem und es gibt dazu eben auch ganz klare Ansagen, wie das aussehen muss. Und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Das war jetzt das Feedback, das wir bekamen, 1 Jahr nach der Reform. Das heißt natürlich nicht, dass alles reibungslos läuft, auch weil das Gesetz vorsieht, dass einzelne Ärzte sich nach wie vor aus Gewissensgründen weigern können, den Eingriff durchzuführen. Und das führt natürlich, je nachdem, wo man ist, in diesem riesengroßen Flächenstaat, auch wieder zu Hindernissen. Also es gibt Krankenhäuser, wo dann einfach das ganze Team, obwohl das nicht legal ist laut Gesetz, sagt, wir machen das nicht. Aber die sind dann da eben und da ist dann eben auch ein gesellschaftlicher Druck da. Und das weiß man dann auch, dann geht man eben zu einem anderen Krankenhaus. Aber das Problem ist, wenn man eben jetzt in abgelegenen Gebieten ist, wo die Gesundheitsversorge eh schon schlecht ist oder man 2 Stunden fahren muss, um überhaupt über holprige Steinstraßen zu irgendeiner Gesundheitsstation zu kommen, ja, dann ist es eben schwierig. Und da spielen eben die sozialen Bewegungen auch eine ganz, ganz große Rolle. Abtreibungsbegleiterinnen, die jetzt eben heute legal sind, oder soziale Bewegungen oder die Bewegung der grünen Kopftücher, die die Frauen begleiten, die sagen, nee, das ist das Recht, ihr habt das Recht, wir gehen mit euch mit, wir sprechen mit den Ärzten, wir geben euch die Information. Und da bilden sich eben auf lokaler Ebene auch diese Basisnetzwerke. Und Unser Feedback war immer, es ist eine Generationsfrage und es bewegt sich was, auch wenn es kleine Schritte sind.
Anne Demmer in Mexiko, wie sieht es denn da aus? Gibt es da denn jetzt, nachdem die Gesetzgebung lockerer geworden ist, zum Beispiel Zugang zu Verhütungsmitteln, gibt es Sexualaufklärung in Schulen, gibt es Beratung für schwangere Frauen? Hat sich da irgendwas bewegt?
Also Kondome kann man sicherlich kostenlos an vielen Stellen bekommen, muss man sich aber natürlich auch hinbemühen. Und die staatliche Versicherung stellt ebenfalls kostenfrei einige Verhütungsmittel zur Verfügung, zumindest theoretisch. Aber da unterscheiden sich die Realitäten natürlich auch in den ländlichen Regionen. Es ist wirklich schwierig, sie zu bekommen. Und auch an der Aufklärung, da hat sich nicht wirklich viel dran geändert. Abtreibungsbegleiterinnen aus dem Bundesstaat Veracruz erzählen eben, dass der Sexualkundeunterricht zum Teil noch darin besteht, dass die Schüler 3 Wochen auf ein Ei aufpassen müssen. Und viele kennen eher die Pille zum Beispiel danach als die Pille für die Vorsorge.
Mhm. Ein Ei beobachten, ein Hühnerei oder wie?
Genau. Wie man es schützen kann, sozusagen. Das ist schon ein interessanter Ansatz, um junge Menschen aufzuklären.
Wir haben in Europa ja Beratungsstellen für schwangere Frauen. Gibt es sowas eigentlich in Ihren Berichtsgebieten auch? Eine offene Beratung, die auch ergebnisoffen stattfinden kann?
Es gibt sicherlich Beratungen, aber sicherlich nicht die man aus Deutschland kennt. Und da hängen viele Menschen einfach auch nach wie vor immer noch von den Abtreibungsbegleiterinnen ab, die zumindest ja nicht mehr clandestin arbeiten müssen und auch sehr transparent damit umgehen können und junge Frauen eben aufklären können. Und weil eben viele Frauen gar nicht ihre Rechte kennen, weil sie vielleicht auch in den Kliniken abgewiesen werden, obwohl sie eigentlich verpflichtet sind, eine Abtreibung vorzunehmen.
Und diese Abtreibungsbegleiterin, das Wort ist jetzt schon mehrfach gefallen, sind die denn da besonders ausgebildet oder vorbereitet? Sind es Sozialarbeiterinnen? Wie darf man sich das vorstellen?
Also ich glaube, das ist auch was, was hier zu diesem ganzen Kontinent gehört und sich in verschiedenen Ländern auch durchgesetzt hat. Socorristas en Red, das ist wirklich auch ein Netzwerk und das existiert schon ganz lange, hat auch in Argentinien lange funktioniert, dass es einfach Frauen sind, an die man sich wenden kann. Anonym auf eine Art und Weise, dass man eben dort den Kontakt herstellen kann, dass diese Medikamente auch besorgt worden sind früher, wo es heimlich war. Also es gab richtige Art und Weise Schmuggelnetzwerke, dass man eben, wenn jemand mal nach Europa geflogen ist, dann hat er das im Koffer mitgebracht und dann wurde das verteilt. Also das waren wirklich Hilfsstrukturen, die angesichts dieser strikten Verbote aufgebaut worden sind und die funktioniert haben.
Ist es denn aus Ihrer Sicht jetzt ein Hoffnungsschimmer, dass sich auch das Frauenbild in Lateinamerika ändert?
Also wenn ich darauf aus meiner Sicht erstmal antworte, ich denke, es hat sich viel getan, es ist viel in Bewegung geraten, gerade auch bei einer jüngeren Generation, gerade auch aufgrund auch sozialer Netzwerke, die dann zu richtigen Netzwerken on the ground auch geführt haben, die Bewegung der grünen Kopftücher, die massive Mobilisierung auf der Straße etc. Das ist die eine Sache, aber die Gegenseite ist eben auch stark. Wir haben hier in Brasilien eine Regierung, da ist die Frauenministerin eine evangelikale Pastorin. Es gibt eben da den großen Einfluss der Kirchen, die gesellschaftlichen großen Einfluss haben, die Einfluss haben auf Lehrpläne in den Schulen etc. Aber wir sehen auf der anderen Seite eben auch, diese Befreiungsbewegung, die stattfindet, führt ja gleichzeitig auch nicht dazu, dass die Gewalt gegen Frauen nachlässt.
Das ist natürlich auch gerade in Mexiko massiv, ne? Und der Machismo ist einfach sehr tief in der mexikanischen Gesellschaft verankert und die Frau wird schon auch nach wie vor eben als Besitz begriffen, ne? Und ein großes Problem bleiben Femizide. 11 Frauen sterben durchschnittlich am Tag, weil sie Frauen sind. Und in 90% der Fälle gehen die Täter straffrei aus. Straflosigkeit ist ein massives Problem. Und ich glaube, solange sich daran nichts verändert, grundsätzlich wird es damit auch weitergehen.
Danke, Anne Demmer nach Mexiko und Anne Herberg in Brasilien nach Rio. Dankeschön.
Gerne. Auch von mir, Dankeschön.
Die grünen Tücher in Argentinien, das ist das Symbol der Protestbewegung. Sexualkunde, um zu entscheiden. Verhütungsmittel, um nicht abzutreiben. Legale Abtreibung, um nicht zu sterben. Das stand unter anderem auf den grünen Tüchern in Argentinien, die den Wandel in Lateinamerika befördert haben. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Äthiopien. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.